Radio Radau.
Radau.
Mit
Radio Radau.
Ruby Rüpel und Ronny Rotze.
Heißen die wirklich so?
Jeden Montag um 19 Uhr auf FSK 93.0.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Radau. Heute mal wieder live, seit längerer Zeit. Oder seit mindestens einer Woche zumindest. ihr hört uns wie immer auf FSK auf 93.0 MHz oder auch im Livestream unter fsk-h.org oder auf DRB Plus, genau, unter FSK. Wir haben heute ein bisschen eine Sondersendung. Und zwar waren wir beide am Wochenende oder letzte Woche auf dem System Change Camp in Erfurt und werden heute vor allem darüber berichten und unsere Eindrücke davon erzählen, was so passiert ist, was für Inhalte gab, was es für Streit gab. Und zwischendurch spielen wir wie immer Musik, und zwar vor allem Musik vom Camp, die wir da aufgeschnappt haben und die da gespielt wurde. Viel Spaß dabei. Wir fangen vielleicht einfach erstmal an zu erzählen, was denn so generell dieses Camp war. Was war denn so dieses Camp?
Das Camp, das System Change Camp, wenn ich mich nicht irre, war das zweite System Change Camp. Letztes Jahr gab es ja eins in Hannover. Genau, und generell schließen die ja auch so ein bisschen an so Ende-Gelände-Camps und so. Und ich würde schon auf jeden Fall auch sagen, dass so Klimagerechtigkeitsbewegung auf jeden Fall voll stark vertreten war. Genau, aber dieses Jahr gab es auch so ein bisschen einen Schwerpunkt Schwerpunktthema Antifaschismus und so ein bisschen die Verbindung vielleicht auch zu schlagen von Antifaschismus und Klimagerechtigkeit. Und das Camp war eben eine Woche lang. Das war so relativ zentral in Erfurt, auch direkt neben Freibad. Das war gut. Uns wurde gesagt, es gab Pommes und Kindereintritt im Freibad. Und das war so voll die schöne Fläche. Und prinzipiell war es so aufgebaut, dass es Workshops gab und auch so ein bisschen kulturellen Stuff, vor allem abends, zur Musik und so. Und halt immer Küfer und Crepes und Pizza. Ich glaube, das Camp wurde so von verschiedenen Orgas auch organisiert. Die wurden angefragt und haben sich einfach verschiedene Orgas mit dran beteiligt.
Ja, und ich glaube, was vielleicht ein bisschen neu war, ich weiß nicht, ob das, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, aber das auch ums Ganze mit organisiert hat, oder? Oder war das schon mal?
Ich weiß ehrlich, also keine Ahnung, ob sie letztes Mal auch schon mit organisiert haben. Ich glaube, so vertreten waren sie vielleicht schon, aber ich weiß es nicht.
Okay, wie auch immer. Naja, auf jeden Fall war es, glaube ich, zumindest irgendwie so bewusst auch in Erfurt, um das so mit Ostdeutschland und Kampf gegen Rechts und so zu verbinden.
Da vielleicht auch so natürlich, also ist vielleicht auch ein bisschen obvious, aber auch so mit dem Kontext von den jetzt kommenden Wahlen und so. Und ja, dass da Antifaschismus nicht erst seit jetzt, aber auch gerade nochmal sehr so ziemlich viel Thema ist. Und um da vielleicht die Verbindungen auch so ein bisschen zu stärken.
Du hast gerade schon erwähnt, es gab Workshops, es gab wirklich extrem viele Workshops. Also es gab irgendwie 3 Workshop-Slots pro Tag, vormittags, nachmittags und abends. Und wirklich irgendwie je Slot 10 Workshops parallel. Das heißt, es gab wirklich sehr, sehr viel zu sehr verschiedenen Themen, würde ich sagen. Also irgendwie Verschiedenstes, was irgendwie mit Klimagerechtigkeit zu tun hat, auch Workshops zu Kampf gegen Rechts, zu Antisemitismus, zu Israel-Palästina, zu
genau, auch natürlich so zu feministischen Themen. Was gab's noch? Das Übliche.
Ja, ja, einfach, genau. Sehr viel. Und wir waren selber auch bei einigen Workshops und würden vielleicht mal einfach als kleinen Einblick zu, was alles passiert ist, so ein bisschen erzählen, wo wir jetzt waren, ohne das alles extrem auszuführen, aber irgendwie so, genau, Sachen, die wir spannend fanden. Vielleicht würde ich anfangen mit einem Workshop, bei dem ich war, der die Situation im Sudan behandelt hat. Der wurde von Leuten von der Plattform gehalten. Die Plattform hat auch eine Soli-Kampagne am Laufen, wo die Anarchistinnen im und aus dem Sudan unterstützen. Und genau, das war vor allen Dingen halt so eine historische Perspektive zu, wie hat sich die Lage im Sudan eigentlich dahin entwickelt, wo sie jetzt ist. Und ich fand es total spannend, weil ich mich auf jeden Fall selbst auch dabei ertappt habe, dass ich über diesen riesigen Konflikt und Bürgerkrieg, der im Sudan irgendwie passiert, davor super wenig wusste, außer, ja, im Sudan ist irgendwie was los, was schlecht ist. Aber genau, ich fand es irgendwie voll, also genau, ich fand es wirklich relevant, das auch als Thema da zu platzieren, um auch irgendwie Aufmerksamkeit darauf zu lenken, weil es einfach auch voll der schlimme Konflikt ist und voll der schlimme Krieg, der da abgeht. Und vielleicht, ja, und also ich, genau, und das kann ich jetzt, glaube ich, nicht alles wiedergeben, aber so grob, was ich so vor allem mitgenommen habe, ist halt auch, dass es im Sudan ganz lange Militärdiktatur gab, dann schon sowas wie eine Revolution. Und dass es aber alles auch nicht so richtig gut geklappt hat und jetzt halt irgendwie einen Bürgerkrieg zwischen zwei Fraktionen des Militärs passiert und halt vor allen Dingen auf Kosten der Zivilbevölkerung dort. Es klang auf jeden Fall alles ziemlich aussichtslos und ziemlich furchtbar und meiner Meinung nach passiert es auch einfach sehr viel außerhalb so von öffentlicher Wahrnehmung. Also was man irgendwie, zumindest hier in Deutschland, in so den normalen Medien oder auch in linken Medien davon hört, ist einfach super wenig. Und was auch noch deutlich wurde, was ich auch relevant fand, war so die Rolle von der EU in dem Ganzen, weil die EU halt auch völlig schamlos irgendwie gewalttätige und auch sehr grausame Milizen vor Ort unterstützt, um da halt Migrationsströme Richtung Europa aufzuhalten. Also dass auch so die Externalisierung von Grenzen durch die EU jenseits von irgendwelchen angeblichen europäischen Idealen dort passiert und einfach Geld an Milizen fließt, die da krasse Kriegsverbrechen verüben. Ja.
Ja, voll. Ich glaube, also ich war nicht bei dem Workshop, aber mir geht es auf jeden Fall sehr ähnlich, dass ich mich da auch so ein bisschen ertappt fühle und nicht so richtig was dazu weiß, außer vielleicht so ein paar Ansätze, die du gerade auch gesagt hast. Okay, aber das heißt auch, also das ist schon so ein Konflikt zwischen Militärparteien und das hat mit der Revolution, die es da mal gab, falls es, also genau, ich weiß wirklich nichts dazu, aber hat das wenig zu tun oder kann man irgendwie so ein bisschen sagen, wie so die Zivilbevölkerung darin steht, was natürlich bestimmt auch nicht so eindeutig ist, aber genau, außer dass sie halt wahrscheinlich krass unter der Auseinandersetzung leidet.
Ja, genau, weiß ich wirklich nicht, auch nicht so genau. Was ich vor allem mitgenommen habe, ist, dass eben es schon voll viel Selbstorganisierung innerhalb der Zivilbevölkerung gibt, gerade mit so Nachbarschaftsräten und so. Aber ja, dass der Krieg selbst vor allem zwischen den, ja, irgendwie zwischen der offiziellen Armee und zwischen so einer sehr mächtigen Milizgruppe, die heißen, wenn ich mich recht erinnere, die Mist, ich erinnere mich nicht daran, wie sie heißen. Sorry. Aber zwischen irgendwie Milizen, die eigentlich mal ins Militär eingegliedert werden sollten und dann aber doch nicht eingegliedert wurden und ja, es klang schon sehr einfach nach einem Machtkampf zwischen dem Militär auf der einen Seite und so einer sehr großen paramilitärischen Organisation auf der anderen Seite. Und genau, ganz viel um Rohstoffe und so. Ja.
Okay. Ja, voll. Aber ja, also klingt ja eben dann auch umso relevanter, dass das auch platziert wird auf dem Camp. Genau, vielleicht mache ich einfach mal weiter, weil ich tatsächlich auch bei einem Workshop der Plattform war. da ging es so ein bisschen um, also vor allem um antifaschistische Praxis und so ein bisschen um eine Bestandsaufnahme der aktuellen Situation, so der Bewegung und genau auch so einem Ausblick, was die für mehr oder weniger sinnvoll halten. Genau, und ich fand das auf jeden Fall auch spannend. Sie haben so erstmal so eine Trennung aufgemacht, also ohne das dann so ganz klar zuzuordnen oder zu sagen, dass es da keine Unterscheidungen oder Uneindeutigkeiten gibt. Genau, aber sie haben so ein bisschen erstmal in drei verschiedene Strömungen der antifaschistischen Bewegung unterschieden. Einmal in so einen bürgerlichen Antifaschismus, den wir ja jetzt vielleicht auch so Anfang des Jahres wieder viel gesehen haben, so auf der Straße, immerhin. aber dass es da eben so darum geht, dass es halt nicht so eine richtige Opposition zu Staat und Kapital geht und dass es das vielleicht auch so ein bisschen schwierig macht, so die Wurzel von Faschismus an die dran zu kommen. Genau, und dass es halt vor allem so darauf zielt, innerhalb eines legalen Rahmens halt irgendwie so ein bisschen faschistische Bewegungen klein zu halten. Genau, aber halt ja einfach auch blind dafür ist, dass Faschismus seine Ursprünge schon in der bürgerlichen Gesellschaft hat und einfach in dieser nicht zu besiegen ist. Genau, und dann als zweites so ein bisschen so sozialistischer Antifaschismus, der viel so darauf setzt, in Basisorganisierungen antifaschistische Themen zu platzieren. Und genau, ich erinnere mich an den Teil auch gar nicht mehr so gut. dass auch da so ein bisschen viel im legalen Rahmen operiert wird, aber mehr so aus taktischer Überzeugung als irgendwie aus ideologischer. Genau, und dass da eben schon auf jeden Fall so eine Opposition zu Staat und Kapital vorhanden ist. Genau, und dann noch so dem autonomen Antifaschismus, der halt viel so auf, also den man vielleicht auch viel so in der linken Stadtszene antrifft, wo es viel so, also auch da wieder schon einen Gegensatz zu Staat und Kapital auf jeden Fall in der ideologischen Ausrichtung und dass es auf jeden Fall auch ideologisch oft voll gut ist, aber dass es oft halt so ein bisschen in so einer Szenepolitik verbleibt und halt nicht so richtig da rauskommt und genau halt ja halt es viel um so eine Abgrenzung auch geht, so gegen alles, was als Faschismus bezeichnet wird. Oder auch so ein bisschen teilweise breit, also auch ja aus einer verständlichen Kritik heraus an einer bürgerlichen Gesellschaft, aber dass dann oft so eine sehr schnelle Abgrenzung passiert und so ein bisschen die Arbeit auch in vielleicht ein bisschen diffusere Bewegungen oder eine Zivilgesellschaft herein so ein bisschen zu kurz kommt. Genau, und es war dann ja auch einfach so ein Plädoyer dafür, so ein bisschen zu versuchen, aus der Szene rauszukommen, nicht so da drin zu bleiben, viel auch so in soziale Bewegungen zu intervenieren und nicht so bei vielleicht ein bisschen uneindeutigen sozialen Bewegungen direkt zu sagen, oh, die sind scheiße, die haben falsche Sachen gesagt oder so, ohne das dann kleinreden zu wollen, dass es da natürlich auch Probleme gibt. Und auch natürlich Probleme nach rechts oder mit Antifeminismus oder whatever. Genau, aber da halt trotzdem sozusagen zu intervenieren und rechte Tendenzen zum Beispiel eher zu versuchen rauszudrängen. Mhm. Genau, also muss man wahrscheinlich auch immer sehr von Bewegung zu Bewegung gucken. Und komplett rechte Bewegungen, da gibt es dann wahrscheinlich auch nicht mehr so viel zu intervenieren oder rauszudrängen. Genau, aber das waren so ein bisschen paar Takes.
Ja, spannend. Vielleicht würde ich direkt weitermachen. Mhm. Also, genau, war ein ganz guter Einblick. Ja, ich war noch bei dem Workshop, der mich ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt hat und also ja, irgendwie aufgewühlt und aufgeregt hat und mit dem ich wirklich gar nicht so glücklich war. Und das war ein Workshop, der von der Ansprechgruppe für sexualisierte Gewalt von Ende Gelände gehalten wurde. Genau, die Ansprechgruppe ist einfach eine Struktur innerhalb von Ende Gelände, die eben ansprechbar ist, wenn Leute aus der Struktur und vielleicht auch drumherum, das weiß ich nicht so genau, betroffen sind von sexualisierter Gewalt und sich Unterstützung wünschen. Und die hatten eine ganze Workshop-Reihe auf dem Camp, irgendwie zu so Einführungen, zu, okay, was bedeutet eigentlich sexualisierte Gewalt und dann zu Transformative Justice, Grundlagen und Theorien und dann eben ein zu Transformative Justice in der Praxis, das ist der, bei dem wie ich war, wo die eben vorgestellt haben, wie die bei Ende Gelände eben solche Prozesse machen und genauso quasi ihr Konzept vorgestellt haben, wie sie mit Fällen von sexualisierter Gewalt umgehen. Und ich glaube, was mich schon doll an dem Workshop gestört hat, waren irgendwie zwei Sachen. Zum einen so von Seiten der Leute, die ihn gehalten haben. Ja, wurde irgendwie so sehr wenig darauf eingegangen, was eigentlich auch so Grenzen von solchen Prozessen sind. Und es wurde alles so sehr, keine Ahnung, irgendwie flauschig und so dargestellt. Und es wäre so sehr klar, es gibt so diesen Leitfaden, nachdem man dann irgendwie so verschiedene Schritte macht und irgendwie Support für Betroffene organisiert und irgendwie Konfrontationen mit gewaltausübenden Personen organisiert. Genau, was ich zum Beispiel total krass fand, war, dass irgendwie so gar nicht oder erst ganz am Ende in so einem Nebensatz irgendwie mal erwähnt wurde, dass es halt überhaupt so eine Auseinandersetzung mit gewaltausübenden Personen halt total voraussetzt, dass die Leute da auch Bock drauf haben, ne, auf eine ernsthafte Auseinandersetzung mit sich selbst und mit ihrer Gewalt. Und das wurde irgendwie so gar nicht angesprochen. War so, hey, krass, also wenn Leute das hören, das ist halt so voll die Steilvorlage, um sich irgendwie in ja, sogenannte Täterarbeit oder halt Arbeit mit gewaltausübenden Personen zu verrennen und überhaupt gar nicht zu merken, dass es nicht klappt und man sich da komplett verausgabt und am Ende bringt das überhaupt nichts. Genau, und ich will damit gar nicht sagen, dass ich solche Arbeit nicht prinzipiell sinnvoll finde, aber ich glaube, es kommt mir schon sehr sinnvoll vor, sich eben zu überlegen, okay, wann macht das Sinn und wann verbrennt man da auch einfach krasse Kapazitäten, die ja, die einfach anderswo viel relevanter wären. Und das, genau, das ist eine Sache, was mich eigentlich noch viel mehr in diesem Workshop aufgeregt hat, was ich auch irgendwie so ein bisschen, also wirklich wie so ein Klischee fand, oder also wirklich ein tolles Klischee fand, war, dass als die, es gab einen Input und dann gab es eine Fragerunde und dass die Fragerunde losging, war wirklich, also die ersten drei Beiträge waren alles Leute, die, genau, ich als Männer gelesen habe, mag sein, dass sie es nicht als Männer identifiziert haben, aber ich habe sie gelesen und die wirklich direkt als allererstes Thema platziert haben, die Frage von, ah ja, wie kümmert man sich denn eigentlich dann am besten um gewaltausübende Personen, weil für die ist es ja dann auch voll schlimm, irgendwie zu merken, dass sie Gewalt ausgeübt haben. Und ja, das hat mich irgendwie, also ich fand es so bezeichnend, weil es ist ja gar nicht, ich will gar nicht sagen, dass es falsch ist, sich auch irgendwie um gewaltausübende Personen zu kümmern, aber dass das irgendwie so die Sache ist, die Leute in diesem ganzen Kontext vor allem beschäftigen und das so als allererstes irgendwie aufgebracht wird und vor allem halt auch von, ja, von irgendwie Typen. Genau, das finde ich schon krass bezeichnend, weil es ja immer wieder die Kritik an solchen Prozessen gibt, dass es, oder ja, die Kritik oder das oft beschrieben wird, dass es die Gefahr gibt, dass solche Transformative Justice Prozesse darauf rauslaufen, dass sich zu sehr um gewaltausübende Personen gedreht wird und so die eigentliche Betroffenenzentrierung voll aus dem Blick gerät und am Ende geht es doch wieder voll oft nur darum, okay, wie geht es eigentlich den armen ja, Tätern oder so mit dem Ganzen. Und genau, das finde ich eine sehr wichtige und berechtigte Kritik. Und dass das halt in so einem Workshop dann so krass zutage tritt, hat mich schon ja, irgendwie ziemlich aufgeregt. Naja.
Ja, das klingt auf jeden Fall nicht so nice. Wie war das denn dann von Workshop-Seite aus? Also haben die irgendwie was gesagt, was sie, mal abgesehen von der Täterarbeit, was drumherum so passiert? Und wie zum Beispiel auch mit der betroffenen Person zusammengearbeitet wird, was es vielleicht für präventive Maßnahmen oder so gibt? War das auch Thema?
Ja, voll. Also dieses Konzept beinhaltet ja genau... Also ne, von das Konzept ist ja schon auch so aufgebaut, okay, als erstes organisiert man den betroffenen Support, dann guckt man, wie man sich irgendwie, wie man Kommunikation zur gewaltausübenden Person herstellt und das ist schon, also das Konzept an sich ist schon auf den Support von Betroffenen zentriert und genau, das kam schon auch rüber. Aber genau, was dann halt irgendwie so als Diskussionsthema platziert wurde oder groß gemacht wurde, war halt eben genau nicht diese Betroffenenzentrierung. Und zur Prävention gab es dann quasi noch einen vierten Teil von diesem Workshop, von dieser Workshop-Reihe. Da war ich aber nicht.
Ja.
Und weiß ich nicht, was da passiert ist. Aber wurde auf jeden Fall auch noch als eigener Workshop thematisiert.
Ja, also ich finde es schon auch auf jeden Fall irgendwie krass, weil, also genau, selbst wenn du, wenn, wie du sagst, die Betroffenenzentrierung ja irgendwie in dem Konzept angelegt ist, kenne ich das schon so. Also so wie ich das mitbekommen habe von Prozessen, dass es einfach schon so ist, dass es zwar auch stattfindet, aber das, was krass viele Kapazitäten frisst und wo dann irgendwie 5 bis 10 Leute mit einer Person beschäftigt sind, also mit dem Täter, dass das halt ja, genau, dann so die Täterarbeit ist und dass halt damit krass viele Leute dann beschäftigt sind, so in der konkreten Arbeit. Ja.
Ja.
Was ja nicht heißt, dass es nicht auch sinnvoll sein kann, unter Voraussetzungen, aber ja.
Ja, aber ich finde es dann halt wirklich auch so eine Frage von Kapazitäten, ne? Toll. Also weil den Anspruch zu haben, ja okay, auch mit Leuten zu arbeiten, die irgendwie Scheiße gebaut haben, finde ich ja erstmal total richtig. Aber genau, zum einen setzt es halt voll voraus, dass die Leute das auch selber wirklich wollen und dass es überhaupt nichts bringt, wenn die nicht dazu bereit sind. Und zweitens, genau, ist halt die Frage, was frisst das eigentlich an Kapazitäten und wo fehlen die dann auch? Und das ist schon auch eine Frage, die in diesem Workshop gar nicht zur Sprache kam. So. Ja. Naja.
Kurzer Rant. Aber ja,
sorry.
Berechtigter Rant. Nee, voll gut. Okay, soll ich dann mal mit einem weiteren Workshop weitermachen?
Sehr gern.
Genau, beziehungsweise mit 2 Workshops, bei denen ich war. Die waren beide von der jungen ABL. Das bedeutet Junge Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Genau, ja, die, das ist so eine Gruppe, die gehört auch zur ABL dazu. Genau, und die sind vor allem so in bäuerlichem Widerstand aktiv, machen da aber auch so Selbsthilfe, glaube ich, um irgendwie klarzukommen auf den scheiß Alltag. in bäuerlicher Arbeit oder auf die, ja, teilweise glaube ich auch, zumindest für kleine Betriebe auch krassen Bedingungen. Mhm. Genau, und vernetzen sich auch so international und versuchen da auch so verschiedene Themen zu setzen. Also genau, es geht halt so um gerechten Zugang zu Land, aber auch um Wasser und Saatgut und darüber hinaus aber auch so um so zum Beispiel queer-feministische Themen oder Klimagerechtigkeit und so ein Kram. Genau, und von denen war ich bei 2 Workshops. Bei einem ging es so um Boden und Zugang zu Boden. Und beim anderen ging es viel so um bäuerlichen Widerstand. Und das fand ich schon auf jeden Fall nochmal spannend, weil es dann nochmal viel so um die Bauernproteste ging von vor einem halben Jahr. Genau, oder also ging ja auch ein bisschen, aber so in dem Zeitraum. Und ja, das fand ich auf jeden Fall voll spannend, so mal deren Perspektive zu hören, weil ich glaube, ich so das noch nicht hatte, so Gespräche mit Leuten, die wirklich in dem Feld halt auch selber arbeiten und da irgendwie organisiert sind und politische Arbeit machen. Genau, und die haben schon auf jeden Fall eine Kritik geübt an der Reaktion auch teilweise von eher städtischen, radikalen Linken also an deren Reaktion auf die Proteste. Genau, und die junge ABL war halt so ein bisschen, also ich glaube, erstmal waren die auch krass überfordert und mussten so ein bisschen schauen, wie sie irgendwie damit umgehen, aber nach so einer Findungsphase waren die auf jeden Fall auch in den Protesten aktiv und haben halt so versucht, da so linke Perspektiven mit einzubringen. Genau, und auch die haben natürlich voll gesagt, dass es da sehr unterschiedliche Akteure gab und dass es Proteste gab, die von der AfD organisiert sind oder auch von den Freien Sachsen, was halt so stabile Nazis sind. Mhm. Genau, und dass es da einfach so natürlich auch voll die rechten Leute drin gab. Und trotzdem haben sie halt auch gesagt, dass es ein bisschen zu einfach ist, wenn man so von außen drauf schaut und sagt, die Bauern sind alles Nazis und die sind scheiße, die sollen sich verpissen. Mhm. Genau, und haben halt schon gesagt, dass es da auch so sehr viele unterschiedliche Strömungen und Positionierungen drin gab. Und auch, das fand ich auch eine ganz spannende Perspektive da drauf. Und das ist ja auch irgendwie klar, dass es halt auch, also dass dieses, okay, die sind alle rechts und scheiße, dass das schon auch ein bisschen eine Klassenperspektive ausblendet und die Tatsache, dass es halt auch innerhalb von BäuerInnen, von Landwirtschaft halt voll die Klassenkämpfe gibt. Genau, dass zum Beispiel der Bauernverband mega die Interessenspolitik für große Höfe macht, dass es mega die EU-Subventionen gibt, die sich vor allem so nach Hektaranzahl richten, wo halt große Betriebe krass viel Geld bekommen und die es halt kleinen Höfen mega schwer machen und dass es halt voll das dolle Höfesterben gibt von kleinen Höfen und auch Flächenversiegelungen und so. Genau, also dass es da halt voll die Klassenunterschiede gibt, auch in diesem Bereich. Genau, und dass das halt auch ernst zu nehmen ist und dass dann vielleicht so diese klassenkämpferischen Positionen so ein bisschen mehr aufzunehmen sind und halt zu gucken, dass man da von links auch interveniert und ja, auch so ein bisschen in Verbindung zu dem vorhin, was ich gesagt habe, auch da natürlich muss man irgendwie immer konkret oder also so in der konkreten Situation schauen, haben wir da was zu gewinnen, haben wir da nichts zu gewinnen, aber deren Take war halt schon so, okay, es bringt jetzt nichts, Bauern oder BäuerInnen pauschal als Nazis anzufeinden, sondern dass man da genau halt so ein bisschen natürlich sich klar gegen rechts positioniert, aber so ein bisschen differenzierter schaut. Genau, und sie haben auf jeden Fall auch gesagt, das fand ich auch interessant, dass es auf jeden Fall auch ein Thema ist, was jetzt nicht vorbei ist und dass die im Sommer halt einfach übelst viel zu tun haben und dass da politisch auch gar nichts mehr passiert, weil sie einfach krass viel arbeiten müssen. Und aber schon auch nochmal so die Perspektive aufgemacht, okay, so wenn der Herbst kommt, wenn der Winter kommt, könnte das auch wieder verstärkt Thema werden. Und dass sie sich da so ein bisschen eine andere Form des Supports auch teilweise aus der linken Szene wünschen. Genau. Das fand ich auf jeden Fall auch nochmal so spannend und irgendwie auch inspirierend, weil halt wirklich so man sehr doll gemerkt hat, dass so deren Kämpfe sind halt wirklich deren Lebensrealität und die können nicht sagen, nächsten Monat habe ich mal nicht so viel Bock auf Politarbeit und mich damit so auseinanderzusetzen. Also klar, schon ein bisschen wahrscheinlich auch, aber genau, dass sie halt so sehr direkt damit auch zu tun haben in ihrem Alltag die ganze Zeit.
Mhm. Hey, ja, mega spannend. Haben die denn auch irgendwas gesagt zu, also ob sie wirklich was gewonnen haben oder was es so zu gewinnen gäbe? Also weil, genau, ich weiß nur, mein Eindruck von den Bauernprotesten hier in Hamburg war schon Deutschlandfahne nach Deutschlandfahne, wenn man Glück hat und zwischendurch noch irgendwie ein paar, ich habe vergessen, wie die heißen, aber irgend so ein Nazi-Bauernverband. Also das ist einfach so die rechte Prägung dieser Proteste hier schon krass war. Und genau, dann wäre so, also fände ich es voll spannend zu hören, ob es anderswo auch anders war oder ob die wirklich auch Erfolge hatten.
Mhm. Ich glaube, genau, also so, sie haben nicht so ganz konkret was dazu gesagt. Ich hatte schon auch das Gefühl, so, dass es so in der Gesamtbetrachtung auf jeden Fall so nicht geklappt hat, irgendwie linke Perspektiven da groß durchzubringen. Und ich glaube auch nicht, dass sie sich irgendwie als Gewinner in der Situation so gesehen oder gefühlt haben. Genau, was sie schon erzählt haben, dass sie teilweise das so hatten, dass sie dann auf Demos vertreten waren und eben das versucht haben, ihre Position mehr einzubringen und dass sie schon auch in Kontakt mit Leuten aus der Landwirtschaft waren, die so gesagt haben, hey, okay, das macht es für mich irgendwie mehr möglich, da aktiv zu sein und auch halt das zu versuchen, so diese linken Positionen zu stärken, weil die sonst gesagt hätten, okay, nee, das geht auf jeden Fall nicht, weil genau, weil sie sich teilweise da auch gar nicht safe gefühlt hätten oder genauso das Gefühl hätten, okay, alleine ist da gar nichts gegen auszurichten. Genau. Ja, dass, also, dass die Proteste krass rechts geprägt waren,
ja.
Ist ja auch irgendwie klar. Ja.
Okay. Ja, gut. Wir sind jetzt schon bei der Hälfte unserer Sendung. Wollen wir mal einen Song spielen?
Ja, voll.
Nice. Wollen wir den hier spielen?
Ja. Wir haben ihn tatsächlich auch auf dem Camp gehört, in der Crepe-Schlange, glaube ich. Nee, in der Pizzaschlange. Ja, und er passt natürlich sehr gut zum Camp. Das ist Erfurt von Team Scheiße. Genau.
Ich weiß gar nicht so genau, was da drin gesagt wird. Ich hoffe nicht, dass Leute, die Erfurt mögen, das jetzt blöd finden, dass wir ihn spielen. die Erfurt gut finden, das jetzt blöd finden, dass wir ihn spielen.
Ja.
Ja, habe ich das gesagt. Egal. Genau, wir spielen auf jeden Fall. Viel Spaß damit.
Radio Radau.
Mit
Radio Radau.
Ruby Rüpel und Ronny Rotze.
Heißen die wirklich?
Jeden Montag um 19 Uhr auf FSK 93.0.
Ja, da sind wir wieder bei Radio Radau. Der Song, den ihr gerade gehört habt, das war Erfurt von Team Scheiße. Ich habe ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, was die Aussage des Songs ist, ob er eine Aussage hat, außer...
Uns reicht, dass er Erfurt-Bezug hat, sonst haben wir da nicht so viel rausgehört.
Und dass er auf dem Camp gespielt wurde.
Ja.
Ja, wir waren gerade dabei, irgendwie so ein paar Workshops zu besprechen, die wir auf dem System Change Camp in Erfurt besucht haben. Und wollten noch von einer weiteren Veranstaltung erzählen. Du hast gerade erzählt, oder? Dann mache ich das vielleicht. Ja. Genau, es hat nämlich auch an, ich weiß nicht mehr an welchem Tag, das war irgendwann abends, eine Gedenkveranstaltung für Mohamed Dramé stattgefunden, weil sich an diesem Tag genau, also gerade der zweite Jahrestag war von der Ermordung Mohamed Dramés. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zum Kontext. Mohamed Dramé wurde vor 2 Jahren in Dortmund von der Polizei erschossen mit sehr vielen Kugeln. Und genau, da gibt es auch seitdem eben einen Soli-Kreis und die Familie und der Soli-Kreis kämpfen eben seitdem für Aufklärung und für Konsequenzen aus Mohameds Tod. Und genau, auf dem Camp war eben abends dann eine Gedenkveranstaltung, wo irgendwie nochmal über Mohammed und sein Leben erzählt wurde und über die Tat und wie es mit der Aufarbeitung läuft. Und es wurden Teelichter verteilt und angezündet und um ein Foto von Mohammed herum abgelegt. Und ja, ich fand es irgendwie eine sehr... ja, schon halt einfach voll berührende und schöne Veranstaltungen und natürlich auch voll die, also belastend, dass es diese Veranstaltung geben muss. Aber ja, ich fand es irgendwie gut, dass es da passiert ist und so dieser Bezug hergestellt wurde.
Ja, voll, genau, nochmal als Ergänzung, das war der 8. August 22, die Ermordung und ja, genau. Natürlich auch voll mit Wut und Trauer dann verbunden, auch da auf dem Camp. Aber ja, voll wichtig, dass es das da gab. Genau, dann würden wir vielleicht weitermachen, nochmal so ein bisschen auch zu schauen, was sonst so auf dem Camp ging, abgesehen von den Workshops und dieser Veranstaltung. Genau, und auch nochmal so ein bisschen auf einige Konflikte schauen, die es vielleicht auf dem Camp gab. Möchtest du da vielleicht nochmal einen Anfang machen?
Ja, kann ich machen. Genau, aus meiner Perspektive wurde das Camp vor allen Dingen von einem Konflikt sehr stark dominiert, nämlich Israel-Palästina-Konflikt. Genau, ich glaube auch irgendwie noch doller, als ich es erwartet hatte. Also mir war schon klar, dass das Thema sein wird auf dem Camp, aber ich fand schon, also ich war überrascht davon, wie sehr das dann irgendwie Thema ist. Und also genau, auch wirklich irgendwann so ein Gefühl von, krass, dieser Konflikt überschattet eigentlich auch ein bisschen so das ganze Camp und es alle reden die ganze Zeit darüber. Genau, vielleicht so, ich versuche mich mal in so einem kurzen Abriss, was alles so gelaufen ist, ohne das jetzt alles krass auszuführen. Genau, vielleicht Ausgangslage. Es gab, wie gesagt, super viele Workshops und es gab sowohl Workshops, die sich irgendwie kritisch mit Antisemitismus beschäftigt haben, als auch Workshops, die sich aus einer palästinensisch-solidarischen Perspektive mit dem Konflikt beschäftigt haben und auch welche, also so Züge hergestellt haben zwischen dem Krieg dort und Klimakrise und Imperialismus und so weiter. Und es gab schon, also als ich da war, ich glaube schon am ersten Tag habe ich Flyer bekommen, ich glaube, den ich da am Anfang bekommen habe, von den Falken Erfurt, die Flyer verteilt haben mit Kritik an einem Workshop, der sich aus einer palästinensisch-solidarischen Perspektive mit Thesen von Andreas Mallen beschäftigt hat. Kannte ich davor nicht. Anscheinend ist er ein Antisemit. Ja, weiß nicht. Muss, genau.
Genau, oder halt zumindest in diesem einen, es wurde so ein Artikel, glaube ich, kritisiert, in dem auf jeden Fall antisemitische Aussagen von ihm kritisiert wurden.
Genau. Dann. Ah genau, was dann, ich glaube so chronologisch vielleicht das nächste war, dass es irgendwie, ich weiß nicht mehr, ob es am Donnerstag war, eine Intervention gab, Donnerstag oder Freitag. Ich,
Meinst du diesen
die Demo,
Demozug
ja.
oder ja? Genau, ich weiß gar nicht, ich hatte das Gefühl, es gab schon auch sehr, sehr viele Statements von ganz vielen verschiedenen Akteuren, auch von beiden Seiten. Genau, und dann gab es eben diese eine Intervention oder diese einen, ja, so einen Demozug auf dem Camp, der schon auch, genau, sehr direkt und klar so die das Camp und die Camp-Orga kritisiert hat und so ein bisschen gesagt hat, genau, habe ich das schon gesagt? Oder hast du das gesagt, aus einer Palästina-solidarischen Perspektive kritisiert hat? Und genau, für mich war, glaube ich, so ein bisschen die Message, dass sie sich gewünscht hätten, dass der Konflikt mehr thematisiert wird und so ein bisschen auch eine Priorität in dem Programm bekommt. Genau, und teilweise auch wurde auch kritisiert, dass bestimmte Workshops, es gab auf jeden Fall auch Kritik an einem Workshop, an die ich mich erinnere. Genau.
Ja, genau, also mit, also ich glaube, zusammen mit dieser Intervention oder die Demonstration auf dem Camp wurde auch nochmal ein Flyer verteilt, der einen Workshop kritisiert hat, der, glaube ich, am Tag davor stattgefunden hat. Bei dem Workshop ging es vor allen Dingen um Antisemitismuskritik und ach, ich weiß, genau, da wurde einiges dran kritisiert, aber vor allem glaube ich, dass eben in diesem Workshop die Gewalt durch den israelischen Staat und das Leiden in Gaza verharmlost wird. So grob gesagt vielleicht. Genau. Und dann gab es diese Demonstration. Dann gab es irgendwie darauf auch Reaktionen von der Camp-Orga, die dann irgendwie nochmal erklärt hat, wie das Programm eigentlich so zustande gekommen ist. Und dass es halt genau, irgendwie halt darauf angewiesen ist, dass Leute halt auch Workshops einreichen. Also ja, dass die Camp-Orga nicht einfach das Programm setzt, sondern dass halt darauf ankommt, was so reinkommt. Mist. Ah, genau, es gab ja auch noch, was vielleicht auch noch dazugehört, ist, dass es in einem der Workshops, die vor allen Dingen eine palästinensolidarische Perspektive hatten, zu antisemitischen Vorfällen kam, im Sinne von, also es wurde mir auch nur erzählt, aber dass wohl eine Person, also eine jüdische Person, oder ich glaube, es war eine jüdische Person, oder?
Ich bin mir nicht mehr sicher.
Naja, auf jeden Fall eine Person in dem Workshop geäußert hat, dass sie sich unwohl fühlt oder nicht sicher fühlt.
Ja, ich glaube, es war schon eine jüdische Person.
Ja, genau. Aufgrund von der Stimmung in dem Workshop und dass darauf aber nicht wirklich eingegangen wurde und stattdessen sogar von Teilnehmerinnen des Workshops die Person, die das geäußert hat, noch irgendwie bedroht wurde. Also vor allen Dingen mit Gesten, so wie ich das verstanden habe. Was dann auch wieder Statements, also woraufhin es dann auch wieder Statement, also mindestens ein Statement von ums Ganze gab, wo kritisiert wurde, dass eben mit solchen roten, also solche rote Linien wie eben irgendwie direkte antisemitische Angriffe, dass die nicht durchgesetzt werden und es gab auf jeden Fall viel von beiden Seiten oder so an Kritik und Statement und so weiter. Vielleicht finde ich schon noch relevant zu sagen, also was mein Gedanke war, als diese Intervention oder diese Demo auf dem Camp stattgefunden hat, hat es mich schon verwundert, weil meine Wahrnehmung war, dass der Krieg in Gaza und die Situation dort schon voll viel Thema im Programm war. Es war halt nicht irgendwie das zentrale Thema, aber das Camp war halt auch nicht ein Palästina-Solidarisch-Soli-Camp, sondern das war halt ein Camp, was vor allen Dingen irgendwie Klimagerechtigkeit und Antifaschismus zusammenbringen wollte, und das hatte schon irgendwie Platz dort. Und ich war, glaube ich, schon irgendwie verwundert von der Kritik, dass das irgendwie, naja, es kam ja schon irgendwie so die Kritik, dass es halt irgendwie an den Rand gedrängt wird oder dort keinen Platz hat oder so. Und das war auf jeden Fall nicht meine Wahrnehmung vom Programm.
Genau, ist natürlich irgendwie schwierig irgendwie zu beurteilen, ohne bei den ganzen Workshops gewesen zu sein, ohne in der Vorbereitung auch dabei gewesen zu sein, wie das da so gehandelt wurde. Ich glaube, auch mein Eindruck war, dass sich da auf jeden Fall, das ist natürlich keine Entschuldigung für alles, aber dass sich auf jeden Fall da so Mühe gegeben wurde, auch dem Raum zu geben, diesem Thema. Und dass auch während des Camps die Camp-Orga auf jeden Fall ganz schön doll damit dann auch beschäftigt war und irgendwie bis 3 Uhr nachts in Plena saß. Und das irgendwie, glaube ich, genau, wie du auch schon meintest, so einmal das Camp, aber glaube ich, so als Ganzes, aber dann schon auch die Orga so sehr eingenommen hat, das Thema.
Ja, vielleicht noch was, also eine Konsequenz oder eine Folge von dieser Demo auf dem Camp war dann, dass ein Zelt relativ zentral auf dem Camp dann zum Palästina-Zelt umfunktioniert wurde.
Genau, ich glaube, der BIPOC Space, das Zelt, hat den zur Verfügung gestellt.
Ja. Genau. Und ja, wo es dann irgendwie nochmal so vor allem dieser Konflikt ausgetragen wurde oder meiner Meinung nach auch eskaliert ist, war dann am Samstag. Wollen wir schon überleiten?
Ja, voll. Ja,
genau. Am Samstag hat nämlich in Erfurt eine große Gegenrechtsdemo stattgefunden, die vor allen Dingen von lokalen Strukturen dort organisiert wurde. Und vor allen Dingen auch im Kontext von den Wahlen in 3 Wochen stattgefunden hat. Also mein Eindruck ist auch, dass die Demo in dem Sinne sehr schlecht gelaufen ist, als dass erstens ziemlich wenig Support aus dem Camp zu der Demo gekommen ist, so wie ich das wahrgenommen habe. Also das Camp war sehr viel größer als diese Demo, auf jeden Fall. Und dass eben, also was vor allen Dingen an Support aus dem Camp kam, naja, Support hat sich ja dann gezeigt, aber also was vor allen Dingen aus dem Camp zu dieser Demo kam, war halt ein recht großer und lauter Palästina-Soli-Blog, der dann irgendwie ja ziemlich weit vorne in der Demo gelaufen ist und wo es dann eben zu Konflikt mit der Demo-Orga kam, weil der Blog Sprüche gerufen hat, die die Demo-Orga nicht da haben wollte. Also ich glaube, es ging vor allem um den Spruch Yalla Yalla Intifada. Und dann gab es auch einen Konflikt und das hat sich irgendwie alles ziemlich gezogen und hat auf jeden Fall darin geendet, dass dieser Blog die Demo verlassen hat, dann irgendwie kurz eine Sponti da auf dem Domplatz, eine spontane Kundgebung auf dem Domplatz gemacht hat und dann nochmal eine spontane Demo aufs Camp und übers Camp gemacht hat. Und genau, die Demo, also genau, die Spaltung auch auf dieser Demo sehr deutlich geworden ist.
Ja. Genau, vielleicht da noch dazu, das wurde auch versucht, so erst einzufangen von der Demo-Orga und genau, es wurde dann erst so gebeten, dass die Blogs, es gab auch einen antisemitismuskritischen Blog, der vor allem aus einem Banner und ein paar Leuten bestand, genau, aber den gab es auch und genau, diese beiden Blogs oder vielleicht auch nur der Palästina-Solidarische, ich weiß es gerade nicht, auf jeden Fall wurde erstmal versucht, das so ein bisschen ans hintere Ende der Demo zu verlagern oder so ein bisschen nicht so ganz nach vorne, um, ja, ich glaube auch so die Wogen ein bisschen zu glätten. Genau, das hat dann eben nicht geklappt. Genau, ich glaube, ich habe es schon ein bisschen anders wahrgenommen. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass der Palästina-Solidarische Block super, super groß war. Und genau, also ich habe es gerade von dir ein bisschen so wahrgenommen, als wären so 70-80% der Camp-Leute in diesen Block gelaufen. Ich glaube, das Gefühl hatte ich auf jeden Fall nicht. Es waren schon auf jeden Fall ein paar Leute, genau. Ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die große Mehrheit des Camps oder so in diesem Block war.
Ja,
genau, aber voll, also so, es ist auf jeden Fall sichtbar zutage getreten, so dass es da Konflikte gab. Und vielleicht ist das auch eine ganz gute Überleitung schon zu einem Gespräch, was wir dann noch mit einem Genossen aus Erfurt hatten, der auch so ein bisschen genau im Vorhinein, glaube ich, involviert war in diese Vernetzung von Camp und lokalen Strukturen in Erfurt. Genau, und da vielleicht auch mal ein bisschen ein Disclaimer. Wir haben nur mit einer Person gesprochen aus Erfurt, aber diese Person hat das eben schon als so ein bisschen auch sehr schädlich wahrgenommen für den Kampf, gerade den die da führen gegen rechts, dass halt dann teilweise vielleicht Aussagen getätigt werden, wo Leute, die gegen Protest, gegen rechts, die dem erstmal an sich positiv gegenüberstehen oder gegenüberstehen könnten oder die das supporten, die von sowas dann aber sehr abgeschreckt werden könnten. Und zumindest die Person hat sich da gerade aufgrund so der sehr, sehr angespannten Lage, wie das klang, genau, hätte sich da mehr Sensibilität, glaube ich, gewünscht für die lokalen Gegebenheiten und was irgendwie für die auch gerade wichtig ist in ihrem Kampf. Genau, und hatte eben das Gefühl, dass das nicht passiert ist und dass das vielleicht eher dann im schlechtesten Falle sogar schädlich war, was natürlich mega blöd wäre und das ist dann natürlich schon auf jeden Fall was nicht gut gelaufen ist.
Ja, voll. Was ich, glaube ich, auch gut nachvollziehen kann, ne? Also so, wie er das beschrieben hat, von wegen, okay, in drei Wochen sind diese Wahlen. Es ist sowieso, was du auch meintest, krass angespannt in Erfurt. Es gibt mega viele Nazis. Also auch, was er so beschrieben hat von der politischen Realität vor Ort, ist halt schon einfach komplett anders ist als irgendwie in Hamburg. So, ne? Es ist einfach ganz normal, dass super viele Nazis in der Stadt unterwegs sind, dass man sich wirklich irgendwie vor Leuten schützen muss und das so die ganz akute Realität da darstellt für linke Politik und das auch so eine sehr akute Gefahr ist, dass die AfD irgendwie Teil der Regierung wird. Und dass vor dem Kontext halt diese Demo, glaube ich, die lokalen Strukturen dort schon ein sehr zentrales Event war, wo es irgendwie nochmal so darum ging, auch irgendwie Geschlossenheit zu haben und ja, eine starke öffentliche Wahrnehmung von so einer linken Gegenposition zu genau, zu dem ganzen rechten Scheiß da vor Ort zu haben. Und dass es halt schon richtig blöd war, dass es dann eben nicht das passiert, nämlich irgendwie geschlossen und stark und solidarisch gegen rechts einzustehen, sondern dass halt dann vor allen Dingen irgendwie die Spaltung sichtbar wird. Und was ich auch nochmal voll interessant fand, war, was er halt beschrieben hat, was du gerade meintest, mit dass so die öffentliche Wahrnehmung der Demo nochmal eine ganz andere Relevanz hat, als dass irgendwie linke Demos hier in Hamburg haben. Ne? Also dass so für die auch ganz zentral war, so dieses Ding, okay, es ist ein Riesenproblem oder voll die Steilvorlage für irgendwie Rechte und Konservative, wenn halt wenn halt, ja, irgendwie antisemitische Sprüche oder Sprüche, die von Leuten als antisemitisch gewertet werden, auf diese Demo passieren, was halt voll das gefundene Fressen ist für Rechte, um so ja, die Linke halt zu legitimieren und anzugreifen. Und dass das für die halt voll zentral war und auch voll der Grund war, warum so diese Auseinandersetzung mit dem, mit diesem Blog dann passiert ist. Und das fand ich auch spannend und auch irgendwie krass oder so, ne, dass man, also dass die quasi dort vor Ort gezwungen sind, dem auch so eine Relevanz zu geben, weil es das einfach faktisch hat im Anbetracht der Wahlen jetzt. Und ich bin in Hamburg ist immer so, keine Ahnung, ist halt allen Leuten scheißegal, was irgendwie die bürgerliche Presse von der Demo hält oder so.
Ja. Ja, voll, eben. Und das meinten wir ja schon, so mit dieser großen, also mit diesem, ja, großen Druck und Zwang auch, den diese Lage auch gerade so hat. Und das fand ich schon auch nochmal interessant, was dann auch so die Wahlen als politisches Ereignis auch für die radikale Linke irgendwie für eine Rolle gespielt haben. Also klar, ich meine, auch die werden jetzt nicht sagen, die Wahlen sind irgendwie unsere politische Betätigung, unsere einzige, und die, weiß ich nicht, außer Wahlen machen wir nichts, aber es ist schon für mich auch nochmal so sehr stark durchgekommen, was auch die Wahlen einfach für eine Relevanz gerade haben und dass die einfach schon auch ja, so die Bedingungen, unter denen Menschen dort leben und auch kämpfen, voll beeinflussen und dass es schon einfach eine sehr reale Bedrohung darstellt. Und na klar, sind irgendwie bürgerliche Parteien von CDU und SPD und so weiter, natürlich sind die auch Rechts und Grüne oder machen scheiß Politik, aber trotzdem stellt eine Regierungsbeteiligung der AfD halt voll die reale Bedrohung dar. Und ich finde, so, was ich schon auf jeden Fall auch manchmal mitbekomme, so diese, ja, keine Ahnung, so ein bisschen so vielleicht eine überhebliche Ignoranz gegenüber Wahlen auch, die es dann manchmal gibt, so ja, bla, Wahlen, Parlamentarismus bringt uns eh nicht zur Revolution, bla, bla, das mag ja auch stimmen, voll, aber trotzdem, dass es halt auch eine Relevanz hat für das Leben und Kämpfen von Leuten.
Ja, voll. Und vor allen Dingen ja, dass es halt die Kampfbedingungen krass verschlechtert, wenn irgendwie die Finanzierung für ja irgendwie soziale linke Zentren einfach wegbricht, wenn Beratungsstellen nicht mehr finanziert werden. Also ist ja alles wirklich einfach sehr konkret und sehr real.
Ja.
Ja. Und genau, ich glaube, das ist ja schon auch dann ein bisschen so eine generellere Kritik, die ich daraus gehört habe, dass so diese eigentlich angepeilte Verbindung zwischen Klimagerechtigkeitskämpfen und antifaschistischen Kämpfen, vor allem in Ostdeutschland, irgendwie nur so mittelgut funktioniert hat, oder? Also klar war das Thema auf dem Camp und klar haben das Gruppen gemeinsam organisiert, aber also auch für mich so rückblickend, was irgendwie vor allem bleibt oder prägend war, war halt so die inneren Konflikte und also genau, ne, was dieser Genosse eben gesagt hat, mit dem wir gesprochen haben, war, okay, für die hat das in dem Kampf, den sie gerade führen, eigentlich vor allem Kraft und Energie gezogen und der positive Output war eigentlich nicht so, ja, irgendwie nicht so richtig da. Also gerade auch, weil, ne, man hätte ja auch denken können, okay, da ist irgendwie dieses Camp, da sind irgendwie, keine Ahnung, fast 1000 Leute, das ist eigentlich ideales Mobilisierungspotenzial für so eine große Gegenrechtsdemo dann und dass das aber auch nicht so wahrgenommen wurde oder Leute, glaube ich, auf dem Camp auch gar nicht so ein Bewusstsein hatten, dass das gerade, also in welchem Kontext dieses Camp gerade passiert und warum das super wichtig ist und warum das eigentlich eine richtig gute Gelegenheit wäre oder auch eine wichtige Gelegenheit wäre, um halt den lokalen Kampf gegen Rechts da zu unterstützen. Es war irgendwie gar nicht so viel Thema auf dem Camp, wie es vielleicht gut gewesen wäre. Ja.
Voll, also ja, sicher auch gut, da so ein bisschen eben das so mitzunehmen, dass es teilweise auf jeden Fall nicht so gut geklappt hat und trotzdem ohne jetzt auch die Position des Genossen, mit dem wir da geredet haben, so zu schwächen und auch ohne die Konflikte zu ignorieren, fände ich schon irgendwie schade, wenn so das Einzige, was ist, was bleibt, und ich hatte schon das Gefühl, dass es mega wichtige, relevante Workshops gab. Und genau, ich war nicht so viel bei Vernetzungsworkshops oder Veranstaltungen, aber ich hoffe, dass auch das schon stattgefunden hat. Und vielleicht war das dann ja auch jetzt einfach halt so sehr präsent nach außen, aber ich hätte schon die Hoffnung, dass da auch noch mehr passiert ist und finde es schon auch gut und wichtig, das auch so ein bisschen nicht komplett aus den Augen zu verlieren. Natürlich ohne zu vergessen, dass es da auf jeden Fall voll Verbesserungspotenzial gibt.
Ja, voll, genau. Du hast total recht. Also genau, ich war auch nicht bei so vielen Vernetzungsworkshops und weiß nicht, was im Hintergrund alles auch in produktiver Arbeit passiert ist und so weiter. Ja, genau. Aber ja, vor allem so diese lokale Verankerung ist für mich zumindest nicht so zur Geltung gekommen, wie es vielleicht cool gewesen wäre.
Ja,
das ist voll, und dieser Bezug da. Ja, die Sendung ist auch schon vorbei. Wir müssen jetzt Schluss machen. Aber vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, danke auch.
Und bis ja, nächste Woche. Bis dann.
Tschüss.
Radio Radau.
Mit
Radio Radau.
Ruby Rüpel und Ronny Rotze.
Heißen die wirklich?
Jeden Montag um 19 Uhr auf FSK 93.0.